Philipp Semlitsch ist Fußballtrainer aus Leidenschaft. Seit 2024 steht er bei der WSG Tirol, der Wattener Sportgemeinschaft Swarovski Tirol, an der Seitenlinie in der österreichischen Bundesliga. Seine ersten Schritte hat er im Jogelland gemacht, bei seinem Heimatverein SV Waldbach, wo er schon als Jugendlicher am Platz gestanden ist. Später ging es weiter zum TSV Hartberg, zum SV Lafnitz und zum SKN St. Pölten. Was der Umzug nach Tirol für seine Familie bedeutet, wie Taktikanalysen im Fußball ablaufen und warum Wattens und das Jogelland gar nicht so unterschiedlich ticken, darüber spricht Philipp Semlitsch im Podcast Geh, schau, hör. Heute im Gespräch mit mir, Lukas Meißl. Geh, schau, hör.
Menschen im Jogelland.
Ja, unser heutiger Jogelland-Podcast kommt nicht aus dem Jogelland, sondern aus Tirol. Genauer gesagt aus Wattens. Ich freue mich nämlich sehr, heute mit Philipp Semlitsch zu sprechen. Herzlich willkommen, danke, dass du Zeit hast für uns.
Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die nächste Stunde.
Der Philipp Semlitsch ist vielen fußballbegeisterten Menschen in Österreich sicherlich ein Begriff. Er ist zurzeit der Cheftrainer vom Bundesligisten WSG Tirol. Er kommt aber aus dem Jogelland. Darüber werden wir heute sprechen. Philipp, gleich zu Beginn. Woher genau aus dem Jogelland bist du? Welchen Bezug hast du?
Also ich komme aus Waldbach, bin dort aufgewachsen. Meine Eltern beide in Waldbach ansässig gewesen und habe dort ja den Bezug zum Jogelland noch immer.
Wann war denn das letzte Mal, dass du in der alten Heimat warst?
Das ist tatsächlich jetzt schon ein bisschen her. Wir haben ja immer in der Bundesliga so Länderspielpausen, wo du keine Bundesligaspiele hast, und die nutzen wir eigentlich dann immer, meine Frau, meine Tochter und ich, dass wir einerseits in Graz sind, wo wir unser Haus sind, aber dann auch die ganzen Familienbesuche immer haben. Und das war jetzt da vor 4 Wochen tatsächlich, war das letzte Mal in Waldbach bei meinen Eltern.
Da werden wir auch drüber sprechen, wie schwierig oder wie einfach das ist, diese weite Distanz praktisch zurücklegen zu müssen. Aber ich möchte gern beginnen mit deiner Tätigkeit als Trainer der WSG Tirol. Die heurige Saison läuft ja jetzt schon ein bisschen. Ihr habt bereits 2 Siege errungen, gleich die ersten beiden Spiele gegen Hartberg und den LASK. Also fulminant gestartet sozusagen. Auch das vorige Jahr seid ihr insgesamt 9. geworden in der Bundesliga. Wie zufrieden bist du zurzeit mit dem Zustand deiner Mannschaft?
Ja, sehr. Die sich ein bisschen auskennen in der Bundesliga, die wissen natürlich, dass die WSG Tirol von der budgetären Situation her ganz hinten ist in Österreich in der Bundesliga, und mit diesen Mitteln versuchen wir einfach das Beste herauszuholen und dann so viele Punkte bis jetzt auch zu machen und im letzten Jahr unser Saisonziel so frühzeitig zu erreichen, spricht schon für die Mannschaft und für die ganze Entwicklung im Verein, und das geht es mir am Ende des Tages auch, dass wir die Jungs weiterbringen, dass wir einen guten Fußball spielen, wo Leute gerne zuschauen und wir als kleiner Verein die Großen etwas ärgern können, und das gelingt uns immer besser.
Du möchtest als kleiner Verein die Großen ärgern. Kann man da die Dimensionen vielleicht vergleichen? Was ist ein kleiner Verein und was wäre jetzt in dem Fall ein großer Verein? Woran kann man das festmachen?
Ja, ganz einfach heruntergebrochen an dem Jahresbudget, das ja auch veröffentlicht wird und in den Lizenzierungen der Bundesliga immer ein wichtiger Teil ist. Und da ist die WSG Tirol zwischen 6 und 7 Millionen Jahresbudget für den ganzen Betrieb, und Red Bull Salzburg zum Beispiel, die sind bei über 60 Millionen, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, also bis zu das Zehnfache an Möglichkeiten, die andere Vereine dann auch haben. Ist jetzt aber nicht so, dass wir das wieder jammern, sondern es ist für mich dass du dich damit auseinandersetzt und dann deine Wege, deine Nischen findest, erfolgreich zu sein. Und das ist, glaube ich, am Ende des Tages das Entscheidende, Lösungen zu finden mit den Gegebenheiten, die man hat.
Weil du gerade Red Bull Salzburg angesprochen hast im Vergleich mit der WSG Tirol, ich habe auch gelesen, dass ihr einen sehr hohen Österreicher Anteil habt, also sehr viele Spieler, die aus Österreich stammen. Also dürfte dir das und dürfte das dem Verein auch sehr wichtig sein, oder?
Ja, schon. Also es war, wie ich begonnen habe, vor gut 15 Monaten hier, haben wir uns schon dazu committed auch, dass wir den jungen Tirolern einen gewissen regionalen Bezug geben wollen und versuchen, die besten Talente in Tirol Bundesliga-Einsatzmöglichkeiten zu geben. Und ja, haben da mittlerweile 13 Tiroler im Kader, die mehr oder weniger Einsatzzeiten dann auch bekommen, um eine gewisse Identifikation auch zu schaffen. Weil ich glaube, kleine Vereine brauchen eine gewisse Energie in der Region auch, um ja diese Wagenburg-Mentalität nach außen hin auch zeigen zu können. Und deswegen ist diese Säule auf Österreicher zu setzen, dann auch noch im Speziellen auf die Regionalität hier in Tirol zu setzen, eine wichtige Säule im ganzen Verein.
13 Tiroler sind dabei im Kader. Wie groß ist der Kader? Man sieht ja immer nur 11 Menschen am Spielfeld.
Also grundsätzlich haben wir einen Kader von 28 Spielern, die Profiverträge bei uns haben, haben dann aber noch eine zweite Mannschaft im Hintergrund, die auch nochmal 22 Spieler wären und eine Akademie, die Akademie Tirol im Hintergrund, die auch nochmal drei Mannschaften mit jeweils um die plus minus 20 Spieler haben. Also du hast schon einen gewissen Pool an Spielern, aber rein Profispieler haben wir eben diese Anzahl, die ich genannt habe.
Das heißt, übersetzt, dass auch ein Fußballverein wie die WSG Tirol ein großer Arbeitgeber ist, oder?
Ja, schon. Also gerade auch in Wartens, wo es ja um die Kommunalsteuer dann auch geht, mit dem großen Haus Swarovski, die bei uns dabei sind natürlich auch, ist es schon ein Element, ja, wo du in diese Region auch wieder was zurückgeben kannst.
Du kommst, soweit ich weiß, gerade vom Training, oder?
Ja, richtig. Wir haben gestern ein Meisterschaftsspiel gehabt in Altach und haben heute dann am Spiel danach die Analyse dieses Spiels mit der Mannschaft und dann die Spielersatztrainingseinheit mit denjenigen Spielern, die weniger gespielt haben. Und da komme ich jetzt gerade vom Trainingsplatz.
Nimm uns einmal mit auf deinen Alltag als Trainer. Man sieht ja den Fußballtrainer in den 90 Minuten am Spielfeld, aber was machst du, was macht der Fußballtrainer abseits davon? Wie schaut deine Woche aus? Wie schaut dein Tag aus?
Ja, mein Tag ist so, dass meine Tochter geht in den Kindergarten hier in Wattens. Wir haben eine tolle Wohnung, die ja fußläufig zum Trainingsgelände erreichbar ist. Das heißt, die gehen die früh gut 6:45 aus dem Haus, bringe die Kleine in den Kindergarten und fahre dann weiter ins Trainingszentrum, meistens mit dem Rad. Dort hast du dann die ersten Arbeiten am Computer, am Laptop, beantwortest deine Mails und schaust, dass der Tag geplant wird mit dem Trainerteam. Um 8:45 kommen die Spieler, dann haben sie diese Medical Windows in der Früh, wo sie ihre Behandlungen haben. Dann geht's in ein Pre-Warm-up mit den Burschen in der Kraftkammer. Und 9:45 haben wir das erste Meeting, wo wir den Tag besprechen oder Gegneranalysen haben oder eben so wie heute Spielanalysen vom Vortag haben. Das ist dann im Meetingraum mit den Jungs und dann geht's meistens auf den Platz hinaus. Also 10:30 bis 12 Uhr wird am Platz gearbeitet und dann danach die ganze Nachbereitung. Das heißt Trainingsanalyse, Aufarbeitung, Einspeisung der ganzen GPS-Daten und dann eben mit den Trainern im Büro die weitere Arbeit, die es eben braucht, um einen Gegner vorzubereiten und die nächsten Einheiten auch mitzuplanen. Und wenn keine zwei Einheiten am Tag sind, also dann ist wirklich nur mehr Arbeit dann im Büro, beziehungsweise für mich als Cheftrainer natürlich auch sehr, sehr umfangreich die ganze Medienarbeit, wo man sehr viele Interviewtermine, Pressekonferenzen etc. dann auch sieht.
So schaut der typische Tag aus. Gibt es da auch den ein oder anderen Tag, wo man sagen kann, da habe ich jetzt endlich einmal frei oder ist das sehr dünn gesät?
Eher dünn gesät. Also ich sage jetzt auch in den nächsten 13 Wochen haben wir jetzt durchperiodisiert das Ganze immer 15 freie Tage. Also das hält wahrscheinlich für keine Arbeiterkammer. Aber nein, das ist im Fußball einfach so. Du hast schon, das muss ich auch sagen, das hört sich jetzt vielleicht viel an, aber ein Fußballer an sich, der muss sich ja nicht um viel kümmern, der kommt zum Training, bereitet seine Dinge vor, kriegt die Analysen, die Gespräche mit dem Trainerteam, ist dann am Platz, muss arbeiten und schaut dann wieder, dass er seine Nachbereitung hat. Also der hat dann schon viel Freiraum auch für andere Dinge, die sie im Bestfest professionell nutzen natürlich, im Best Case. Und wie als Trainer ist dann schon sehr viel Arbeit drumherum dann noch. Ja. Aber grundsätzlich hat es ein Fußballer, wenn man dann auch noch den Salär kennt bei ihnen, hat schon ein gutes Leben am Ende des Tages.
Ja, Salär des Fußballers, da wollte ich eigentlich später zu sprechen kommen, aber das ist natürlich ja. Auch ein wichtiges Thema. Ja. Knüpfen wir da gleich an. Ich glaube, dass Fußballerinnen und Fußballer, und vor allen Dingen Fußballer, ich glaube, im weiblichen Fußballsport ist es ja noch nicht so, dass Fußballer doch im Vergleich zur, sag ich mal, normalen Bevölkerung durchaus sehr überdimensioniert verdienen, würde ich einmal behaupten. Stimmt das?
Sehe ich gleich. Also ich werde jetzt keine Zahlen nennen, aber wenn man Dinge dann auch aus dem internationalen Fußball hört, welche Ablösesummen bezahlt werden, die offengelegt sind oder was Spieler dann auch verdienen, dann steht das in keiner Relation zur Leistung am Ende des Tages. Und wenn ich dann wieder hernehme, gar nicht jetzt respektlos, aber eine Arbeiterin beim Billa, die komplett früh aufstehen muss, durch eine Arbeit dann auch Familie ernähren muss, dann passt das in der Relation nicht. Aber, und das muss man auch sagen, es ist halt leider eine Unterhaltungsgesellschaft, wo sehr viel Geld über Sponsoren, Werbung hineingepumpt wird. Und dann bin ich auch wieder, Angebot und Nachfrage macht den Markt halt leider. Und dem muss man sich dann auch, auch wenn man es nicht wahrhaben möchte, irgendwie fügen, wenn man da dabei sein will. Natürlich hoffe ich schon, dass diese Schere nicht weit auseinander geht, sondern dass am Ende des Tages schon auch immer Menschen am Werk sind, wo das auch richtig eingeschätzt wird. Aber Fakt ist, dass im Fußball meiner Meinung nach viel zu viel Geld drinnen ist und auch viel zu viel Geld hinausgeworfen wird im Vergleich zu anderen Sparten.
Aber auch wenn du das jetzt rechtfertigst über die Unterhaltungsgesellschaft, es gibt ja durchaus auch andere Menschen, die in der Unterhaltungsgesellschaft definitiv oder im Unterhaltungsbereich arbeiten, die aber mit dem Salär auch nicht daran kommen. Ja? Also du hast schon gemeint, es steht wahrscheinlich in keiner Relation zu anderen Berufen, auch im Unterhaltungsbereich.
Definitiv, wenn man dann wieder hinsieht, wie die großen Fernsehstationen Geld hineinpumpen in das Ganze, dann haben die trotzdem auch eine Rechnung, um Geld zu verdienen, und dann weiß man, bin ich wieder dort, Angebot und Nachfrage, und das ist halt das große Thema leider in dieser heutigen Gesellschaft.
Man kommt dem also nicht aus?
Zurzeit nicht. Ich weiß nicht, wo es sich hinentwickelt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so weitergeht, weil irgendwann einmal muss das Ende der Fahnenstange erreicht sein, aber zurzeit kann ich es nicht absehen, in welchen Bereichen sich das entwickelt. Wohl wissend, dass jetzt da ja gerade im Fußball die ganze Thematik mit den Scheichs, mit den hohen Investitionen auch noch einmal dazukommen jetzt. Das sind komplett neue Dimensionen, die dann einmal aufgebrochen werden, wo Ablösesummen von 150 Millionen für einen Menschen bezahlt werden. Dann denke ich mir schon und sehe schon sehr, sehr kritisch, wo sich das alles hinentwickelt. Ja.
Du hast ein weiteres Thema vorher aufgemacht, angeschnitten, die Taktikanalysen. Das kennen wir als Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer, wenn dann der Roman Melich oder der Helge Bayer vor einer großen Wand erklärt, wie dann praktisch irgendein Spielzug und ein Tor zustande gekommen ist. Macht sie das wirklich auch? Also wird da wirklich alles auseinandergeglaubt? Wie kann ich mir das im realen Leben vorstellen?
Ja, also ich sage, diese Analysen, die die Experten im Fernsehen machen auf Sky oder ORF, ist halt sehr oberflächlich und trotzdem wirklich nur an der Oberfläche. Du musst jetzt schon viel tiefer hineingehen noch, weil es einfach ja wichtig ist, Abläufe, Prinzipien zu haben, damit die Spieler einen Halt haben am Platz, einen Ablauf am Platz haben, an das sie sich immer wieder erinnern können, um dann auch einen Gegner vor Probleme zu stellen. Weil du hast ja immer einen Gegner und machst diesen ganzen Dingen nur, um irgendeine Überlegenheiten herstellen zu können, damit du am Ende des Tages einen Spieler weiterentwickelst und Spiele gewinnst. Weil von dem sind wir als Fußballtrainer, als Spieler am Ende des Tages auch mit abhängig.
Das heißt also, ihr studiert den Gegner sehr, sehr genau. Kannst du uns das kurz anhand einiger Beispiele erklären? Was studiert man am Gegner? Wo möchte man versuchen, den Gegner praktisch ja genau zu verstehen, um dann, wie du sagst, die Überlegenheit herzustellen?
Also es gibt ja in jedem Trainerteam einen Analysebereich. Das sind bei uns ein Chefanalyst und seine Assistenten, die einen Gegner vorbereiten. Einerseits, welche Struktur spielt er? 4-4-2 oder solche Dinge werden wahrscheinlich ein Begriff sein. Das heißt, welche Räume wollen sie bespielen? Und dann geht es auch darum, über eine Spieleranalyse, Individualanalyse zu haben. Das heißt, auf welche Dinge muss sich unser Spieler auf den Gegner im Speziellen vorbereiten, um da ja einfach vorbereitet zu sein und sattelfest. Aber über einer Gegneranalyse steht immer in erster Linie das eigene Spiel, die eigene Philosophie. Und dann machst du eigentlich nur kleine Adaptierungen an die Taktik, die der Gegner hat. Da geht es dann um Räume, um Timing und wie willst du Überlegenheiten dann herstellen? Überlegenheiten entweder numerisch, dass du halt mehr Spieler in gewisse Räume hast, oder wenn du einen Spieler hast, der wie der Messi jedes 1-gegen-1 auflösen kann, dann schaue ich halt, wie ich den in einen Raum bringen kann, wo er den Gegner wehtun kann. Und das ist dann so eine Taktikanalyse und diese verändert sich dann immer wieder von Gegner zu Gegner. Weil es spielt auch in der österreichischen Bundesliga, hat jeder irgendwie seine eigenen Tugenden, seine eigenen kleinen Abläufe und Philosophien, und das probiert man halt in der Analyse, den eigenen Spielern so mitzugeben, dass sie vorbereitet sind. Und wenn sie vorbereitet sind, dann haben sie Überzeugung. Und wenn sie Überzeugung haben, dann können sie Leistung bringen. Und das ist so unser Ansatz oder mein Ansatz.
Du hast die Philosophie angesprochen. Was ist die Philosophie der WSG? Kann man das zusammenfassen?
Ja, es ist schon so, dass die Spielphilosophie immer ein bisschen trainerabhängig ist, finde ich, wo jeder Trainer so seine eigenen Ideen hat. Und bei uns, bei mir ist es so, dass ich einen sehr aktiven Fußball spielen möchte, der proaktiv ist, der nach vorne gedacht ist, der offensiv gedacht ist und mutig gedacht ist, weil es einfach so ist, dass es Statistiken gibt, wenn du so eine Art von Fußball spielst, erhöhst du einfach die Wahrscheinlichkeit, Spiele zu gewinnen. Und am Ende des Tages geht es um das, dass wir die Wahrscheinlichkeit gegen jeden Gegner, egal ob das Red Bull Salzburg ist oder so wie jetzt Altach am Wochenende, ohne jetzt irgendwen überzubewerten oder unterzubewerten, komplett andere Richtung, dass du einfach die Wahrscheinlichkeit hast, gegen solche Gegner Spiele zu gewinnen, und das ist unser Ansatz, das ist mein Ansatz, unabhängig jetzt von Struktur, Systematik etc.
Du hast also jetzt schon erklärt, was in der Vorbereitung auf ein Spiel alles notwendig ist. Was passiert denn während eines Spiels? Da sieht man ja oftmals die Trainer wild an der Seitenlinie, oftmals auch herumschreien. Was passiert da alles?
Ja, das war gestern gerade auch so ein Spiel, das sehr emotional war, wo ja natürlich auch Schiedsrichter ihres dazu beitragen. Aber im Spiel versuchst du als Trainer, die Spieler zu unterstützen, dass du auf Dinge reagierst, die der Gegner verändert, deinen Spielern wiederum dann auch mitgibst, was wir dagegen machen können. Und das ist ein bisschen wie ein Schachspiel. Der Gegner macht einen Zug, auf den du nicht vorbereitet bist. Wie kannst du dann die Spieler dahingehend coachen, dass wir da vorbereitet sind und eine Lösung dagegen haben, gleich auch gegen den Ball, wenn wir im Ballbesitz agieren. Aber in Wahrheit ist es schon so, wenn du dann in Stadien spielst, wie in Hütteldorf vor 25.000 Zuschauer, dass jetzt den Spiel, der auf der anderen Seite agiert, den erreichst du nicht, denn der hört dich nicht, wenn du reinschreist, so wie es jetzt vielleicht am Dorfplatz ist, in Waldbach zum Beispiel, wo ich sehr gerne bin und gern zuschaue auch. Das geht halt in der Bundesliga nicht, und deswegen ist diese Vorbereitung so entscheidend, dass du sehr viele Evaluitäten und Möglichkeiten den Spielern mitgibst, dass sie sattelfest auch sind drin.
Was bringt dich denn am meisten auf die Palme während eines Spiels?
Ich bin großer Gerechtigkeitsfanatiker, leider, muss ich auch dazu sagen. Und wenn dann Drittpersonen, jetzt mit dem Schiedsrichter her, ihre Leistung nicht abrufen können und dann in irgendeiner Weise ein Spiel beeinflussen, zum negativen Sinne, dann kann mich das schon auf die Palme bringen. Weiß aber natürlich auch, dass Emotion in so einer Situation nichts bewirkt, sondern eher das Gegenteil. Und dann musst du schon auch so einen kühlen Kopf bewahren, das dann in die richtigen Bahnen zu bringen und dann trotzdem schauen, wie du in das Spiel eingreifen kannst als Trainer, dass du dann auch wieder Dinge für deine Mannschaft zum Positiven verändern kannst. Und ja, das ist schon so das Thema, das ich habe, dass wenn etwas nicht so läuft, wie es gerecht wäre, dass mich das ein bisschen triggert.
Wie nervös bist du eigentlich vor so einem Spiel?
Jetzt gar nicht mehr so. Natürlich, ich habe jetzt fast 200 Profispiele als Cheftrainer hinter mir. Du hast eine gewisse Routine, eine gewisse Erfahrung, wo dir das nicht mehr so innerlich nervös macht, aber das Kribbeln ist immer da. Und ich glaube, das braucht man auch, um Leistung zu bringen. Also die Freude auf so ein Spiel mit der Mannschaft gemeinsam versuchen, das Beste zu geben und das Spiel zu gewinnen, die ist immer noch da und die ist für mich auch das Salz in der Suppe. Wenn ich das nicht mehr habe, dieses Kribbeln bei einem Spiel, dann weiß ich, okay, jetzt musst du was überlegen, Philipp. Aber das ist einfach das, wo ich merke, ich bin mit Leib und Seele Fußballtrainer, und um das geht es mir dann auch. Ende des Tages. Aber Nervosität ist das falsche Wort, das habe ich nicht mehr.
Weil du das Kribbeln angesprochen hast, wie stark war das Kribbeln, als du den Anruf bekommen hast, oder vielleicht war es auch ein E-Mail oder ein persönliches Gespräch, als du erfahren hast, ja, ich könnte jetzt Cheftrainer der WSG werden und könnte praktisch Bundesliga-Trainer werden?
Boah, das Kribbeln. Ich kann mich schon noch genau erinnern, wie der Stefan Köck, meinen Berater, also meine Agentur, die da im Hintergrund von jedem arbeitet, kontaktiert hat. War schon so zu Beginn, dass das jetzt nicht komplett Feuer und Flamme war dafür, weil schon immer wieder über die Jahre hinweg ja mit Bundesliga-Vereinen Gespräche auch geführt habe. Aber es dann mit den ersten Gesprächen mit dem Stefan Köck, das ist unser Sportmanager hier, und mit der Präsidentin, der Diana Lange-Swarowski, ich gemerkt habe, was für ein Verein das ist, wie familiär, wie herzlich der Verein geführt ist und was für Vision der Verein auch hat, dann war es schon so, dass ich nach den ersten zwei Gesprächen dann auch gesagt habe, ja, das ist spannend, und dann ist es immer näher gekommen, und am Ende des Tages bin ich froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe, hier zu sein. Wir fühlen uns wohl, es merkt man merkt im Verein, es geht einiges weiter und es ist eine Perspektive da. Wohl wissend natürlich, dass wir immer mit der budgetären Situation eine Situation haben, wo es darum geht, ja, um für uns den nächsten Schritt zu gehen und auch die Klasse am Ende des Tages zu erhalten.
Sehr spannend, was du gesagt hast, dass eine Agentur im Hintergrund diese Transfers praktisch erledigt oder auch die Fäden zieht. Das bedeutet, jeder Fußballtrainer hat einen Agenten, eine Agentin?
Die, die ich kenne, ja. Mhm. Also auf Erstliganiveau europaweit, ja.
Sehr interessant. Dann kommen wir mal gleich zu einer etwas tiefer gehenden Frage, nämlich wie wird man überhaupt Fußballtrainer?
Boah, das war ein langer Weg, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe nie in der Bundesliga Fußball gespielt oder war Nationalteamspieler, wo man denkt, diese Karriereschritt nach der Karriere wäre ein logischer, wie so viele machen, sondern habe mir alles von der Pike an erlernen und erarbeiten müssen. Ich habe immer eine Riesenleidenschaft für den Fußball gehabt, habe aber dann selber als Spieler gemerkt, es geht nicht dorthin, wo ich vielleicht gerne hin möchte und habe dann relativ früh mit 27 meine aktive Fußballerkarriere beendet und bin dann auch ins Trainerwesen gegangen, bin dann beim TSV Hartberg im Nachwuchs eingestiegen und habe dann meine Schritte nach oben gemacht, war dann relativ schnell einmal Co-Trainer von Paul Gluderwatz, Gott hab ihn selig, beim TSV Hartberg und habe einfach gemerkt, dass mir das richtig Spaß macht. Parallel dazu, da kannst du nicht leben von dem, habe ich Ausbildung gemacht, habe Sportwissenschaften zuerst studiert und dann Sport und Mathematik auf Lehramt und war parallel dazu immer Lehrer. Das heißt, Sportlehrer ist es sehr ähnlich wie Fußballtrainer am Ende des Tages. Ich habe schon gemerkt, diese Arbeit mit jungen Menschen hat mir immer richtig Spaß gemacht. Und dann hat das eine das andere ergeben und habe immer wieder Chancen bekommen, wo ich sage, ja, da habe ich meine nächsten Schritte gehen können. Parallel dazu die Trainerausbildungen gemacht, das was ja mehrere Jahre dauert, bis man dann am Ende des Tages diese Pro-Lizenz hat, wo du europaweit in jeder Liga, also in jeder Profiliga trainieren darfst. Und ja, so bin ich schrittweise nach oben gekommen und habe es von der Pike, um das deutsche Wort zu nehmen, auf mir alles erarbeiten müssen und auf das bin ich auch stolz.
Du als ehemaliger Sportlehrer sozusagen, kannst du sicher auch noch an deinen Sportlehrer erinnern. Das war nämlich der gleiche wie mein Sportlehrer. Du bist ins Park Birkfeld gegangen. Welche Erinnerungen hast du dran und wer war der Sportlehrer? Ich glaube, viele, die jetzt den Jogelland-Podcast hören, werden ihn kennen.
Ja, ich sage es mit dem Spitznamen. Es war der Buchi in Park Birkfeld. Einer, der ein richtig guter Mensch war, ein toller Professor damals, war auch mein Klassenvorstand und ich habe nur die besten Erinnerungen an diese Zeit. Er war einer, der selber sehr, sehr sportlich war, also alles, was er gemacht hat, hat er richtig gut kennen, war ein super Tennisspieler, toller Skifahrer und war schon beeindruckend für mich damals und noch dazu war er einer vom Sport, der dann schon auch gewusst hat, okay, jetzt müsst nicht jeder Strich muss dann dort sein, wo er ist dann im Geografieunterricht und das hat dann schon gepasst und das war einfach eine super Zeit und war ein toller Mensch und ist auch noch bei den Klassentreffen, freue ich mich immer, wenn ich ihn sehe und ja, wir lachen sehr viel über die Vergangenheit und über diese schöne Zeit, die wir alle gemeinsam gehabt haben.
Ist damals vielleicht in der Schulzeit schon dieser Wunsch bei dir entstanden, professionell im Sportbereich tätig zu sein?
Jein. Also es war immer so ein bisschen in meiner Borgzeit. Ich habe den Informatikzweig gemacht und das haben wir auch bewusst entschieden dafür. War schon so immer die Richtung, ja, schaust du dann in einem Studium, in einem anschließenden Studium in diese Richtung. Habe dann aber auch gemerkt, über die 4 Jahre, ja, ich habe mir dann schon schwer getan im Informatiksektor. Meine Eltern können ein Lied davon singen. Haben es am Ende dann aber geschafft und habe dann gemerkt, okay, ist vielleicht jetzt nicht diese Richtung, wo ich dann ein Leben lang arbeiten möchte und habe mich dann ein bisschen umorientiert und mein Vater selber war Lehrer und habe dann schon auch ja, das irgendwie gemerkt und Vater war immer ein großes Vorbild für mich und ist es jetzt auch noch und bin dann in diese Richtung gegangen, mit Sportwissenschaften und dann Sport und Mathematik und war sehr froh, dass ich das damals auch gewählt habe, aber dass ich dann professionell über diese Schiene in den Sport gehe, war jetzt nicht mein expliziter Wunsch. Ich bin schon sehr ehrgeizig Mensch und habe dann schon gemerkt, das kann ich gut und möchte dann schon versuchen, das Maximum herauszuholen. So ehrgeizig bin ich, aber dass ich jetzt in meiner Borgzeit für mich entschieden habe, ich würde jetzt Profitrainer werden, das war es definitiv nicht. Das war zu weit weg, finde ich.
Aber hast du schon deine ersten fußballerischen Erfahrungen in der Heimat gemacht? Vermutlich schon.
Ja, also der SV Hartberg ist jetzt noch in meinem Herzen. Es war mein erster Verein, wo ich glaube ich in der U9 oder U8 war das, das erste Mal auf Vereinsebene Fußball gespielt habe. Und ja, dem Verein ist noch immer mein Herz verbunden. Es ist ein Freund von mir dort jetzt noch Fußballtrainer. Wenn ich dort bin, freue ich mich, dass ich hineingehen kann am Fußballplatz und mir die Spiele anschaue. Ist natürlich dann auch immer lustig, die alten Weggefährten dort zu sehen. Man trinkt das ein oder andere Getränk mit ihnen gemeinsam und ist immer eine richtig schöne Zeit dort.
Schaust du dir als Trainer, als Profi so ein Fußballspiel anders an, als jemand, der nicht vom Fach ist?
Also es gibt zwei Geschichten. Wenn ich ein Spiel analytisch betrachte, dann ja, aber manchmal bin ich auch einfach nur Fußballfan, muss ich ehrlicherweise sagen. Und dann möchte ich auch ein Spiel genießen mit der Emotion und da gibt es für mich genau diese zwei Zugänge. Also wenn ich es analytisch hernehme und du schaust, was andere Trainer machen und du schaust da von Barcelona ein Spiel an zum Beispiel, dann schaue ich mir das anders an, als wie wenn ich gehe jetzt ins Stadion mit Freunden, das was ich auch gern mache, wo leider viel zu wenig Zeit dafür ist natürlich, und dann schaue ich mir ein Spiel anders an, definitiv.
Du hast mir schon die Rutsche gelegt zum Thema Fußballfan. Was ist denn deine Mannschaft, jetzt abgesehen von deiner eigenen, der WSG Tirol, für die du so richtig brennst als Fan?
Das wird jetzt SVH Waldbach sein, ja?
Genau, nein, international.
Das weiß man ja, das habe ich auch schon in anderen Formaten einmal gesagt. Als Kind, als Jugendlicher, dann war ich sehr sympathisiert mit dem FC Bayern München zu der Zeit damals, wo ich auch sehr viel im Stadion war, auch mit Freunden damals in meiner Studienzeit, teilweise Wochenende dann auch in München immer gemeinsam war und schon dort eher Bayern München lastig ist jetzt, aber muss ich ehrlicherweise sagen, dadurch, dass ich so viele Spiele schaue, ist es natürlich etwas abgeflacht und dass ich jetzt mit einem Verein komplett sympathisiere und die Bettwäsche da am habe, das ist es definitiv nicht mehr. Gar nicht.
Wenn du dir wünschen könntest, ein Team zu trainieren, eine Mannschaft zu trainieren, wäre das dann Bayern München oder wäre das was anderes?
Das habe ich nicht. Also ich bin so ein Realist, dass ich sage, ich möchte im Hier und Jetzt leben, ich möchte mich als Mensch und als Trainer weiterentwickeln und dann natürlich noch schauen, was kommt in Zukunft. Aber dass ich jetzt das sage, das ist mein Karriereplan, dort und da zu dieser Zeit in meinem Leben zu sein, von dem mache ich mich komplett frei, weil ich glaube, dann denkst du zu viel an anderen Dingen und dann bleibt diese tägliche Arbeit aus den Augen und dann bleiben ein paar Prozent auf der Strecke und du kannst nur Leistung bringen, wenn du im Hier und Jetzt bist und da deinen Fokus hast und das ist mein absoluter Zugang. Bin natürlich ehrgeizig und bin gespannt, was in Zukunft kommt, aber sage auch, dass ich mittlerweile so weit bin, dass ich sage, ich muss mich wohlfühlen in einem Verein und ich mache nicht irgendeine Dinge, um nur dort zu sein, des Namens willen oder der Größe des Vereins, sondern wenn ich dieses Kribbeln nicht mehr spüre, diese Freude nicht mehr habe, dann höre ich auf mit meinem Job. Und da ist es unabhängig vom Verein und das darf ich mir mittlerweile, bin jetzt trotzdem noch ein junger Fußballtrainer, aber jetzt da schon sagen, dass ich mir das herausnehme und so agieren möchte. Weil dann, und das ist für mich schon das Wichtigste in dem Leben, und wir haben alle nur das eine Leben, ich möchte ja glücklich sein. Und bei allem Stress, den du hast, mit diesem, ja, bei dem Stress und dem Druck, den du hast als Bundesliga-Trainer, als Profitrainer, geht es darum, schon ein schönes Leben auch zu führen und da auch den Fokus darauf zu haben. Und deswegen ist mir das mittlerweile schon wichtiger, als wie ich bin jetzt bei Bayern München, ich bin jetzt da bei Real Madrid oder sonst irgendwas. Kann. Es muss passen, definitiv.
Du möchtest glücklich sein, du möchtest dich wohlfühlen beim Verein und vermutlich gehört da auch dazu, dass man sich auch im neuen Umfeld, auch in dem Ort, in der Stadt, wo man jetzt gerade ist, sich wohlfühlt. Du bist sicherlich als Trainer, wenn ich mir deine Stationen anschaue, des Öfteren umgezogen. Wie schwer ist es jetzt vor allen Dingen auch mit Familie und mit einer kleinen Tochter?
Sehr schwer. Also wir treffen keine Entscheidungen, ohne das wirklich bis ins Detail durchgesprochen zu haben und haben uns dann auch bewusst für diesen Schritt entschieden. Es ist natürlich die Kleine aus dem Umfeld herauszunehmen in Graz, wo sie ihre Freunde gehabt hat. Wir ein tolles Haus in einer schönen Nachbarschaft haben, wo ja die Kinder auf der Straße spielen können. Und sie jetzt nach Tirol herzubringen, meine Frau aus dem Berufsleben dort zu reißen, die jetzt das ihr neues Berufsleben hier aufbauen musste, ist natürlich ein Riesenschritt für eine junge Familie und das muss gut abgewogen werden. Aber ich bin wirklich in der sehr, sehr glücklichen Lage, eine tolle Frau zu haben, die mich da zu 100% auf diesem Weg unterstützt und mit der ich alle Schritte gemeinsam gehe. Und da bin ich wirklich in der glücklichen Lage, weil wenn dieses Familiäre nicht passen würde, dann würde ich es auch nicht machen, weil dann weiß ich genau, du kannst die Leistung nicht bringen und dann ist es, ja, und dann geht es sich auch nicht aus, als Bundesliga-Trainer zu agieren, weil dann ist man schneller wieder weg, als was man denkt.
Was hat denn deine Frau als erstes gesagt oder wie hat sie reagiert, als du das in den Raum gestellt hast, dass man ja nach Tirol ziehen könnte oder müsste?
Die erste Aussage von ihr war, ja, aber wie lange? Aber sie hat es lieben gelernt auch. Also sie fühlt sich auch sehr wohl hier in Tirol. Wir haben gute Voraussetzungen hier, Freizeitgestaltungen etc. Wir haben einen tollen Kindergarten für die Kleine und das passt. Der Weg nach Hause. Meine Frau kommt ja auch aus dem Jogelland, aus Mönchwald, ist natürlich leider sehr, sehr weit, das wissen wir, aber wir versuchen auch das bestmöglich und so oft wie möglich dann auch zu gestalten, dass wir diesen Bezug zur Heimat dann nicht verlieren.
Jetzt hast du gesagt, deine Frau unterstützt dich natürlich, weil sonst könntest du als Bundesliga-Trainer nicht agieren. Jetzt anders gefragt, würdest du deine Frau auch bei so einem großen Schritt unterstützen, wohl wissend, dass du vielleicht das, was du jetzt hast, aufgeben müsstest?
Also wir haben uns klar committed, dass wir jetzt diesen Weg gehen für meine Warte und man muss ja auch trotzdem sagen, meine Frau hat unseren größten Schatz, die Tochter, geboren und was Frauen dann im Zuge dessen aufgeben müssen für die Erziehung der Kinder, wenn der Mann in seinem Beruf ist, ist ein Wahnsinn und gebührt meine Hochachtung. Meine Frau hat auch BWL studiert, hat einen super Job bei der kleinen Zeitung gehabt und hat das alles dann über die Karenz aufgegeben und jetzt komplett aufgegeben und ist mitgegangen. Also da bin ich ihr so zu Dank verpflichtet, dass sie das macht. Und sagt dann auch im Umkehrschluss, wenn es dann einmal so sein sollte, dass das in die andere Richtung geht, dann committe ich mir auch zu 100% dazu, weil es geht nur gemeinsam am Ende des Tages und stehe auch, als Familie stehen wir auch zu 100% dazu.
Ist deine Frau auch Fußball begeistert?
Sie merkt einfach, wie es mich beeinflusst und leidet und freut sich da mit mir mit. Sie kennt sich schon ein bisschen aus, also ist jetzt nicht so, dass sie da überhaupt keine Ahnung hat, aber es geht eher so, dass sie da Begleiter ist von mir und mich da unterstützt in meinen Emotionen noch am Spiel oder wenn Probleme auftreten oder gute Phasen einfach sind und von daher hat sie schon ein sehr, sehr gutes Gefühl und Gespür für diese Situationen.
Ihr seid beide aus dem Jogelland, habt ihr euch vielleicht auch im Jogelland kennengelernt?
Ja.
Wenn ich so diskret fragen darf?
Haben wir, ja. Also die Andrea ist die junge Schwester von einem der besten Freunde zu dieser Zeit und die haben dann gemeinsam eine Bar geführt in ihrem Elternhaus, die ein Hotel haben, ein Restaurant haben, haben sie unten im Keller dann so eine Bar als Kinder geführt, also als Kinder 20, 22 Jahre damals und da haben wir uns dann kennengelernt. Das war lustig, wir sind in die gleiche Hauptschule gegangen und haben da eigentlich nie Kontakt gehabt, sie war 2 Jahre unter mir, ich war mit ihrem Bruder in der gleichen Klasse, aber wir haben da wenig Kontakt miteinander gehabt und haben dann uns eben über diese Zeit dann danach kennen und lieben gelernt und sie war in Wien zu der Zeit, hat BWL studiert, ich war in Graz und sie hat dann nach einem halben Jahr ihr Studium in Wien aufgegeben und hat Studium der BWL dann in Graz weitergeführt und ist dann schon zu mir gezogen und dann jetzt sind wir über 20 Jahre zusammen.
Das heißt, ihr habt gemeinsam schon sehr viele Orte in Österreich kennengelernt, sehr viele Städte in Österreich kennengelernt und habt auch, wie du sagst, euch gegenseitig immer committed.
Ja, absolut. Absolut.
Gibt es eigentlich, weil du jetzt in Tirol wohnst seit 2024, gibt es Parallelen zwischen Tirol und der Steiermark, Tirol und dem Jogelland vielleicht, beziehungsweise was sind die größeren Unterschiede?
Parallelen, es gibt natürlich auch riesige Unterschiede, aber die Parallelen zwischen den Jogelländern, also meinen Leuten und den Tirolern sind, dass wenn du eine Freundschaft hast, wenn du zu ihnen durchgedrungen bist, dann tun sie alles für dich. Dann ist das wirklich ein enges Band, wo du sagst, da kommt da nichts dazwischen. Und diese Parallele der guten Menschen, die gibt's absolut und kann ich da jetzt auf die Schnelle definitiv sagen. Es sind für mich beides auch Regionen, die sehr lebenswert sind. Im Jogelland kannst du richtig viel schöne Dinge machen mit wunderschöner Natur und hier in Tirol sowieso die Freizeitmöglichkeiten, die du da hast, sind natürlich auch unglaublich und das sind die Parallelen dazu, sowohl im Winter als auch im Sommer.
Es gibt ja mehrere Fußballer, die aus dem Jogelland kommen. Ich glaube sogar auch der Ferdinand Feldhofer, dein Trainerkollege, ist auch aus der,
ja, Aus Vorarlberg, Region, ja,
genau. Wie schaut das aus unter Trainern? Kennt sie euch da gut? Beziehungsweise entwickeln sie da auch Freundschaften, obwohl ihr bei anderen Vereinen seid?
Ja, also du machst ja deine Trainerausbildungen und so wie jetzt meine letzte, das war diese Pro-Lizenz und die dauert über 2 Jahre, musst du die machen. Und da hast du jedes Monat so 3 Tage, wo du gemeinsam bist in ganz Europa. Wir waren in Frankfurt, haben einen Kurs gehabt, etc. Also überall. Und da hast du schon ein enges Band zu den Teilnehmern. Und da sind schon ein paar Freundschaften entstanden. Da zum Beispiel der Jürgen Säumel dabei gewesen, der jetzt Sturm Graz Trainer ist, war da bei mir im Kurs und etc. Den Fabi Ingolic kenne ich sehr gut, der in Altach auch jetzt der Trainer war und gestern mein Gegner war. Von daher, man kennt sich. Schätzt sich und wenn man sie trifft, dann passt es. Aber es ist dann nicht so, dass du sagst, eine Freundschaft, wo du einmal in der Woche auf Kaffee gehst, weil diese Möglichkeiten haben wir einfach nicht, der Freizeitmöglichkeiten und auch der Distanzen. Aber es gibt schon sehr viele, die ich sehr schätze. Auch den Ferl natürlich sehr, den ich sehr, sehr lange auch schon kenne, der ja mein Vorgänger in Lafnitz gewesen ist zu der Zeit damals. Und ja, das macht es dann auch wieder schön. Aber diese 90 Minuten, die man da gegeneinander spielt, da gibt jeder für sein Team immer das Beste und nachher dann kann man auch Bier gerne einmal trinken miteinander.
Und ein Bier darf man auch trinken, selbst wenn man Fußballtrainer ist.
Ja, wenn ich das nicht mehr darf, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr Fußballtrainer sein. Aber es kommt leider auch natürlich etwas zu kurz, muss man nicht sagen.
Ja, weil man hört natürlich immer von Sportlern, die das professionell machen, Alkohol ist komplett verboten. Also ist es im Fußball nicht so streng.
Also bei meinen Spielern, die neue Generation, die ist schon wirklich sehr professionell, schaut also wirklich auch an der Optimierung des eigenen Körpers und da ist natürlich Alkohol nicht zielführend. Aber ich sage dann, ja, wenn wir unser großes Ziel letztes Jahr erreicht haben, wie wir in Klagenfurt frühzeitig den Klassenerhalt fixiert haben, also da hätte ich dann keinen gesehen im Bus bei der Heimfahrt, der jetzt da dann keinen Alkohol frühzeitig getrunken hätte. Und da kennen sie es dann schon. Das passt dann schon.
Wie diszipliniert muss man eigentlich sein als Profisportler, auch als Trainer?
Ja, als Profisportler schon sehr, weil einfach die Belastungen richtig groß geworden sind. Wenn man sich die Laufwerte, die Sprintwerte anschaut, ist das exorbitant gestiegen im Vergleich zu was war nur vor 10 Jahren, wo man eigentlich denkt, da hat sich nicht viel verändert. Aber die Intensitätswerte sind richtig angestiegen. Das heißt, der Fußball wird immer schneller, wird immer physischer und was noch dazu kommt, nicht nur die einzelnen Spiele, sondern, ja, sind wir wieder bei der Unterhaltungsbranche. Es werden auch immer mehr Spiele. Es gibt unterschiedlichere Formate, Cups etc., wo die Spiele einfach mehr sind. Das heißt, nicht nur die Einzelbelastung der Spiele werden größer für die Spieler, sondern auch die Summe. Und das alles heißt natürlich, du brauchst eine hohe Disziplin, weil der Körper, sage ich immer, ist das größte Gut des Profisportlers und auf das müssen wir schauen. Das heißt, einerseits von unseren Physiotherapeuten, Masseuren und den Ernährungsberatern, die wir haben, ist sehr viel Arbeit da drinnen, dass die Jungs wirklich topfit sind, weil ohne Physis geht es im heutigen Fußball nimmer. Und das Fußballtrainer-Disziplin ist auch wichtig, jetzt gar nicht nur was Ernährung etc. anbetrifft, sondern vor allem geistige Gesundheit ist da ganz entscheidend, wie du Dinge aufarbeitest, wie du in deiner Mitte bleibst, wie viel Zeit du auch in das investierst. Und das war mein größtes Learning in der Pro-Lizenz, wo ich wirklich sehr viel in 1-1-Gesprächen mit Top-Experten aus unterschiedlichsten Bereichen gearbeitet wurde. Und diese Selbstkompetenz als Fußballtrainer immer wieder auf ein Level, wo du deine Mitte hast, wo du vermitteln kannst, wo du motivieren kannst, wo du beruhigen kannst, zu schaffen. Da habe ich eigentlich die meiste Zeit mit jetzt da hinein investiert und bin sehr froh, dass mir das bewusst geworden ist oder bewusst gemacht worden ist, wie wichtig das dann auch ist.
Hast du da auch die Möglichkeit, Hilfe anzunehmen von Psychologinnen, Psychologen, Psychotherapeuten, die auch die mentale Stärke da ein bisschen herausarbeiten?
Ja, über meine Agentur auch, das ist eine englische Agentur, die auch Mitarbeiter haben wie einen Sportpsychologen und dann auch Mitarbeiter aus Medienbranchen, die immer wieder dann auch Interviews mit dir analysieren, welche Messages kannst du geben und dann auch mit dir selber arbeiten, die dann auch merken, okay, es geht in eine Richtung, da ist das Energielevel vielleicht in eine andere Richtung, jetzt könnte man solche und solche Dinge machen, aber ich versuche da ja mir immer wieder Zeiten zu nehmen. Bin einer, der gerne sehr früh aufsteht und gerade auch diese erste Zeit, so zwischen 5 und 6 Uhr, liebe ich, wo ich einfach viel Zeit für mich investieren kann. Einerseits sehr gerne auch meditiere in dieser Zeit, lese und einfach diese Zeit für mich nutze, gut in den Tag zu starten, sauber in meiner Mitte zu sein und da den Anfang des Tages zu finden. Und das ist dann diese Disziplin, die man, weil es hilft mir nicht, wenn ich das mache, wenn es mir gut geht, sondern es muss halt dann tagtäglich oder wirklich so oft wie möglich auch die Woche machen. Mal gelingt es da besser, mal gelingt es da schlechter, aber so wichtige Zeit für mich, um ja gut in den Tag starten zu können.
Wenn du jetzt abschließend drei Punkte nennen müsstest, die am allerwichtigsten sind als Fußballtrainer, welche wären das?
Ja, ist wir arbeiten als Fußballtrainer mit Menschen, also ein bisschen ausschweifend jetzt, ich sage jetzt nicht nur drei Begriffe, sondern wir arbeiten mit Menschen und wir versuchen Menschen zu Leistung zu bringen in deiner Idee, die du hast. Und dann heißt es darum, dass ich einen Zugang zu dem finden muss. Und das muss man, glaube ich, verstehen als Fußballtrainer, dass jeder Mensch anders ist. Jeder Mensch hat einen anderen familiären Background. Jeder Mensch hat andere Triggerpunkte, wie er motiviert ist, wie er beruhigt werden kann, wie er in der Mitte gehalten wird. Und diesen Zugang zu finden, diese Empathie, ist ein ganz entscheidendes Element, weil es geht darum, dass die Spieler am Wochenende Leistung bringen. Dass sie 100% Leistung bringen. Das ist Punkt 1, empathisch zu sein. Das heißt jetzt nicht weich, sondern manche brauchen einen Tritt in den Hintern, wenn es einmal ist. Und dieses Wechselspiel zu finden in der Menschenführung ist wichtig. Dann das Zweite ist, dass du fachlich, taktisch schon ein Niveau haben musst, wo du Dinge erkennst, wo sich der Fußball auch hinentwickelt, welche Tendenzen wichtig sind und da auch so flexibel bist, Dinge anzupassen. Nicht nur stur in deiner Idee bleibst, sondern auch schaust, wo entwickelt sich das Ganze hin. Das heißt, eine gewisse Flexibilität. Und dann ist für mich am Ende des Tages, es geht ums Vermitteln. Und das ist der dritte Punkt. Und vermitteln kann ich nur, wenn ich authentisch bin. Wenn ich einer nicht irgendwas vormache, jetzt möchte ich das haben, sondern wenn ich so bin, wie ich bin und das, was ich sage, ehrlich vertrete und zu 100% überzeugt bin. Also wenn man es zusammenfasst, ist empathisch sein, einerseits flexibel, deine Idee weiterzuentwickeln und drittens authentisch zu sein.
Ja, Philipp, das war schon fast ein gutes Schlusswort, aber da wir ja doch beim Jogelland-Podcast sind, habe ich noch eine spezielle Frage zu unserer Region, nämlich der Kraftort des Jogellands. Wenn du im Jogelland unterwegs bist, wenn du wieder heimkommst, wo kommst du am liebsten hin? Wo kannst du vielleicht deine Gedanken schweifen lassen?
Also grundsätzlich in ganz Waldbach. Also wir haben echt mittlerweile einen schönen Ort geschaffen, wo ich sehr gerne bin, aber der Kraftort, wo ich sage, ich möchte jetzt einmal kurz raus. Meine Urgroßeltern waren auf der Kaltwiesenhütte am Hochwechsel, die Betreiber sehr, sehr lange und da waren wir ja in der Kindheit sehr, sehr oft oben und wenn, dann fahre ich richtig gern auf die Hütte auf für am Hochwechsel, geh gern herum mit unserem Hund und das gibt schon Kraft, muss ich sagen. Das gibt schon Kraft, wenn du so einen Ort hast, wo du weißt, da ist ein positive Eindrücke aus der Vergangenheit, aus meiner Kindheit, das was natürlich angeprägt hat, wo andererseits auch die Energie von der Höhe dort, das bringt schon was für sich. Also wenn ich diesen Kraftort nennen möchte, dann ist das die Kaltwiesenhütte am Hochwechsel.
Und die bringt auch Kraft für kommende Vorhaben und Ziele. Wo soll es hingehen in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren?
Ja, in den nächsten Wochen weiter an dem Arbeiten, was wir machen. Wir versuchen, Punkte zu sammeln, versuchen in jedem Spiel das zu machen und uns gut vorzubereiten und ja, eine gute Rolle in der Bundesliga zu spielen. Und in Zukunft, das ist mir wichtig, dass ich Freude an dem Ganzen habe, dass das weiter so ist wie jetzt da und dass ich mich als Mensch und als Fußballtrainer weiterentwickeln kann. Und das sind so meine Wünsche für die Zukunft.
Dann wünschen wir dir das auch alles. Vielen herzlichen Dank, Philipp Semlitsch, heute bei unserem Podcast Gehschau höher. In dem Fall nicht aus dem Jogelland, sondern aus Wattens in Tirol. Philipp, danke vielmals.
Vielen, vielen Dank. War eine coole Stunde. Dankeschön für den tollen Podcast.
Gehschau höher.
Ein Projekt der LIDA-Region Kraftspendedörfer Jogelland.
Unterstützt vom Bund, dem Land und der Europäischen Union.
Und wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere uns und bewerte uns.
Folge uns auf Instagram und Facebook und entdecke mehr auf www.jogelland.at.